Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast 298. Wir nähern uns der 300. Dazu am Ende der Folge ein bisschen mehr. Ich darf die Themenvorstellung machen, aber zuerst natürlich euch begrüßen. Moin Philipp.
Gute.
Und gern gesehener Gast. Moin David.
Hallo Felix, grüß dich.
Wir schauen aufs Bilbao-Testspiel, machen den großen Kadercheck, wie letzte Woche, glaube ich, auch angekündigt. Schauen aufs NLZ, da waren wir auch sogar vor Ort bei einem Teil des NLZs, der U21. Und natürlich der Ausblick auf den Supercup, der erste Titel, der am Samstag drin ist. Ja, wie habt ihr den Saisonauftakt gesehen? Das Saison-Opening, vielleicht nehmen wir den ganzen Tag mit rein.
Zum Opening kann ich nur ein bisschen was sagen, nämlich das, was uns über diverse Kanäle zugespielt wurde als Redaktion. Nämlich, dass da, glaube ich, nicht alles so rund lief, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Ja. Der VfB hat da ja immer wieder mal Probleme gehabt, was das Catering angeht, ja, im Stadion oder außerhalb, und so war es jetzt halt auch. Ich meine, das ist ein Tag, du hast es gesehen am Publikum, das dort ist, das war nicht das normale Stadionpublikum, das da war. 50.000 ist eine Hausnummer, richtig gut, ja, finde ich klasse. Es wurde auch Programm aufgebaut in der Mercedesstraße, aber da war es halt sehr schnell sehr voll und viele kommen halt da mit ihren Kids, weil sie wissen, okay, es gibt Karten und es ist was, wo nicht so viel Druck drauf ist wie auf dem Bundesligaspiel, da komme ich mit meinen Kindern. Und was essen diese Kinder gerne?
Pommes.
Sehr gut, 100 Punkte für Herrn Scheu. Und diese Pommes waren halt um 1 aus. Ja? Und um 15:30 beginnt der Kick. Und was machst du da mit quengelnden Kindern? Und auch hier und da andere, sag ich mal, Speisen und Getränke waren nicht so in dem Maße vorgehalten, wie man es vielleicht hätte tun sollen. Und auch, also das, was ich da noch gesehen habe, als ich kam relativ spät, ich war erst um 2:30 ungefähr an der Arena. Und wenn du dann halt gesehen hast, was da aufgebaut war, ein Programm, dann würde ich sagen, es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, wie du deine Sponsoren ein bisschen besser noch einbinden könntest, um dann dort irgendwie was hinzustellen, was den Leuten Spaß macht. Aber grundsätzlich, wenn man einen Strich zieht, glaube ich, war es eine gelungene Veranstaltung, weil die Leute hatten Spaß, sie waren zahlreich und das Ergebnis hat auch gepasst.
Wie gesagt, 50.000 zum Testspiel zu bewegen. Ich sag, auch da ist ja auch die Ultraszene oder die organisierte Fanszene ferngeblieben. Also auch da Tickets, die normalerweise weg sind, waren eben nicht weg. Die musstest du auch nochmal verkaufen. Und ich fand, die Stimmung war auch für ein Testspiel völlig, völlig in Ordnung. Da hat man schon mehr Geisterspielartiges erlebt. Deswegen ziehe ich eigentlich auch ein positives Fazit von dem Testspiel.
David, hast du zum Sportlichen eine Einschätzung, was das Spiel angeht, aber vielleicht auch zur Vorbereitung generell?
Ja, also gegen Bilbao fand ich es sehr stabil. Von der ersten bis zur letzten Minute war ein überzeugender Auftritt. Und dann am Schluss ein deutliches 4-0. Man muss natürlich die Fußnote machen, dass der Gegner, ist ja auch schon gesagt worden, nicht in Bestbesetzung aufgelaufen ist. Die fangen jetzt am Donnerstag, also heute, wenn die Folge rauskommt.
Richtig.
Ja, fangen in der Liga an und haben deshalb ihre Stammspieler noch geschont. Die sind dann erst eingewechselt worden. Aber du findest natürlich bei jedem Vorbereitungsspiel immer irgendwas, wo du eine Fußnote hin tun kannst, ja, und wo du sagen kannst, genau, hier oder da. Im Endeffekt musst du die Chancen auch erst rausspielen, die Tore auch erst machen, und da ist das Fazit jetzt nach dem letzten Vorbereitungsspiel, der VfB ist, soweit man das sagen kann, echt in der Spur.
Ja, genau, die sind sharp, ja, die sind definitiv, haben Bock auf das, was da jetzt kommt, das sieht man. Und klar, Vorbereitungen und ihre Spiele sind immer mit Vorsicht zu genießen und schwierig zu bewerten. Du kannst in jedem Spiel was finden. In Japan waren es die Temperaturen. In Luzern war es ein Gegner, der in der Cicerie-Liga spielt. Sittard genauso. Dann hast du jetzt Bilbao mit den Themen, die David erklärt hat. Wenn man es aber mal davon trennt, mal die Ergebnisse und die Auftritte versucht außen vor zu lassen, ja, also die Leistung, sondern mal versucht zu gucken, was haben wir denn gesehen, was fiel auf, welche Spieler sind vielleicht besonders gut drauf, wo gibt's neue Themen. Der Materazzo hat immer so gern gesagt, hat von seinem Werkzeugkasten gesprochen, den er als Trainer hat. Ja. Da finde ich, kann man schon ein paar Sachen sehen und festhalten aus diesen letzten 5,5, 6 Wochen, unabhängig der Ergebnisse und der Auftritte in den Spielen. Ja. Zum einen finde ich, also ganz grundsätzlich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass Herr Hoeneß seine grundsätzliche Philosophie, wie er Fußball sehen und spielen lassen möchte und auch den Stil, den seine Mannschaft zu pflegen hat, auf den Kopf gestellt hat in dieser Sommerpause. Das ist definitiv nicht so. Ja, man sieht wieder einen VfB, der finde ich, über Kurzpassspiel kommt, der aggressiv ist im Pressing, aber auch im Gegenpressing, der in der Lage ist, Überzahlen zu schaffen, der aber auch in der Lage ist, auf sehr engen Raum mit sehr technisch anspruchsvollen Passagen sich wieder rauszuspielen, Freiheiten zu schaffen. Das sind die Dinge, die da schon bekannt sind. Oder habe ich es vergessen, Männer?
Nö.
Die neuen Tools im Werkzeugkasten. Was habt ihr gesehen, wo ihr sagt, hey, das ist was, das war letzte Saison nicht so oder nicht so ausgeprägt?
Also ich finde, was auffällig ist, dass das Spiel über die Flügel zumindest nochmal verfeinert wurde und intensiviert wurde. Hängt vielleicht auch ein Stück weit damit zusammen, dass Enzo Mio ja die gesamte Vorbereitung gefehlt hat und dann ist ein Platz frei geworden im halbrechten oder rechten offensiven Mittelfeld. Und in die Lücke ist Silas schon reingehüpft. Also es ist...
Ich würde sogar sagen, der ist da richtig durchgaloppiert.
So auch. Und es ist ja nicht nur ein Spiel. Also ist jetzt, wenn du dir die Vorbereitungsspiele anguckst, kann man, glaube ich, schon vom Trend sprechen über 3, 4, 5 Spiele, in dem er den Zug zum Tor wieder gefunden hat, sein Selbstvertrauen. Ich fand aber gegen Bilbao eine Szene noch auffälliger vor dem Tor, das er macht. Dieses Dribbling, alles gut. Ich glaube, das zweite oder das dritte Tor.
Dritte war es.
Entscheidender, wie er den Ball erobert. Genau. Im total giftigen Gegenpressing. Und das ist ja was ihm in der Vergangenheit ab und zu mal gefehlt hat, dass er auch fleißig mit zurückarbeitet. Und da siehst du wirklich einen Fortschritt bei ihm. So kann er wirklich, wirklich eine Bereicherung sein in der Form.
Das ist es. Das ist de facto so. Kann man definitiv festhalten. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil er wieder dieser Silas zu sein scheint, der er mal war. On top mit einer Defensivleistung und mit einer, sag ich mal, taktischen Leistung, wo es ihm halt oft gemangelt hat. Und dazu kommt, ich meine, schaut ihn euch mal genau an, ja, der ist keine Handel aus dem Weg gegangen in den letzten Monaten. Ja, also der ist, glaube ich, körperlich in der Verfassung, in der er noch nie war. Ja, robust, wuchtig, lässt sich nicht mehr von irgendeiner Schulter mal kurz aus dem Rhythmus bringen und wegchecken, das ist alles vorbei. Macht großen Spaß, den so zu sehen und ich glaube, wir kommen nachher nochmal dazu, wenn wir so ein bisschen auf die Startelf blicken, mit der am Samstag vielleicht der Supercup angegangen wird, dann kann man schon mal eine Position ganz sicher vergeben, nämlich die auf der rechten offensiven Seite und die ist für Silas reserviert. Da aber kurz noch, wenn ich das vergleiche mit links, wo ebenfalls ein sehr auffälliger Spieler unterwegs war, nämlich Franz Kretzig, sehe ich da dann doch irgendwie einen markanten Unterschied. Und das ist was finde ich, neu war. Ja, letzte Saison hast du über links ganz oft ein sehr fein austariertes Tandem spielen sehen, nämlich Mittelstädt und Führig, die sich gut ergänzt haben. Und Mittelstädt hat ganz oft die Innenbahn auch genommen, nicht ganz außen der Linie geklebt. Das macht Kressig weiterhin auch. Und rechts, da war es eben schon auch ähnlich, finde ich, dass man eher Mio gesehen hat, der nach innen mit eingerückt ist, ja, und jetzt hast du Silas, der halt knallhart die Linie braucht, der da hoch und runter geht, der diese ganze Außenbahn auch hat, hinter sich dann irgendwo ein Kalle, der auf- und abräumt alles, was da durchkommt, wenn was durchkommt, ja, das ist aber auch eine Position, wo ich glaube, wo sich im Saisonverlauf am ehesten noch eine Veränderung auftun wird, nämlich die rechte Seite. Ich glaube nicht, dass alle Spiele mit Silas in der Stadt angegangen werden. Ich glaube auch nicht, dass Kalle da durchzieht. Ja. Wir werden sehen.
Ja, da hast du ja auch ein Luxusproblem. Das muss, wenn wir nachher auf den Kader gucken, die Breite ist da und links finde ich auch einfach cool oder nice to have für den VfB. Wir haben von Mittelstädt und Führig gesprochen und ein Kretzig und ein Deal war auch ein gutes Duo da auf links. Also das konnte man sich absolut angucken, um es mal so schwäbisch zu loben. Das konnte man sich angucken. Und bei Silas auch, kann ich bestätigen, da ist Ernsthaftigkeit drin. Letzten Saisonspiel haben wir schon gesehen, jetzt bestätigt er es. Und ich glaube, das Ernsthafte haben wir auch bei dem dritten Kandidat, der hier steht, nämlich Chabot.
Ja.
Ich glaube, der ist ein Inbegriff dafür, weil der ist auch ein Brocken da hinten drin. Ich glaube, auch ein Schnapper für den Preis mit der Ausstiegsklausel aus Köln. Das kann schon ein ziemlich wertvoller Mann sein, den man geholt hat.
Ja, ich bin auch überrascht, dass der VfB den so einfach holen konnte. Ja, also da müsste es eigentlich oder hätte es eigentlich deutlich mehr Konkurrenz geben müssen, weil der Typ ist ein unfassbarer Zugewinn für die Mannschaft. Sowohl was seinen Spielstil angeht, aber auch was seine Führungsqualitäten angeht. Ja, und ich meine, der ist Abwehrchef. Der kommt hierher als Neuzugang und ist sofort der Boss. Ja, ich meine, klar, da sind natürlich Leute weggegangen, weggebrochen, aber zu erwarten war es nicht. dass er sich so präsentiert, finde ich zumindest, oder?
Es ist aber auch ganz wichtig, dass er die Rolle einnimmt und Abwehrchef wird und dirigiert. Geht nicht nur um Sportliche, weil du hast es gesagt, das sind wirklich Stammspieler, ist bekannt, mit Anton und Ito weggefallen. Und ganz hinten muss man eben einfach auch reden, dirigieren, zusammenhalten. Und da geht es nicht nur ums Fußballerische, er muss in die Rolle wirklich, Stand jetzt ist er noch, der Innenverteidiger fällt ja noch, den man verpflichten will. Mal gucken, wer da kommt. Aber Stand jetzt ist er da gefordert, zu reden, zu coachen, zu dirigieren.
Stellt euch mal eine Innenverteidigung vor, die aus Chabot und Zagadou besteht. Ja,
Türsteher.
Da, ey, du kommst hier nicht rein. Ja. Aber das bin gespannt, was da noch passiert. Wir kommen nachher nochmal dazu. Interessant ist aber auch was, und das ist quasi so mein letzter Punkt, den ich dazu hätte, von wegen Veränderungen. Was ist neu? Ganz oft hat der VfB, der grundsätzlich in der Viererkette, deutlicher in der Viererkette antritt, als es letztes Jahr getan hat, dann aber doch zwei sehr stark aufrückende Außenbahnspieler. Das heißt, eigentlich ist es ein Zweieraufbau der beiden Innenverteidiger, der vollzogen wird. Ganz oft habe ich aber auch diesen Move gesehen, wie ihn Kroos bei Real und auch bei der Nationalmannschaft oft jetzt gebracht hat im EM-Turnier, nämlich dass sich meistens Stiller, manchmal aber auch Karasor, so quasi links neben die beiden IVs hat fallen lassen, um dann von dort aus der Tiefe den Aufbau zu steuern, auch gern mal mit einem langen Ball auf die diagonal entgegengesetzte Außenbahn. Also da sind offensichtlich die ein oder andere Taktikstudie des letzten Großturniers mit eingeflossen in die, sag ich mal, ja, in die kleinen Tricks, die sich der VfB da anscheinend bereit hält. Ich bin gespannt, ob man das auch in der Liga so deutlich sehen wird, wie man es jetzt vor allem gegen Bilbao mehrfach gesehen hat.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, wenn es die Außenspieler wirklich breit halten, ist halt auch in der Mitte Platz.
Ja.
Und du zwingst dann halt die Gegenspieler auch ein Stück weit mit rauszugehen und schaffst dann Möglichkeiten, das Zentrum zu kombinieren. Also du musst ja außen nicht immer zwangsläufig auch den Ball kriegen.
Korrekt, ja, natürlich. Ja, auch allein die Position zu besetzen und da einen Lauf anzubieten, ist natürlich wertvoll, logisch. Da sind wir aber schon fast eigentlich Richtung Kadercheck unterwegs. Wo will man anfangen? Ja? Außer dass eine Verstärkung offensichtlich so schnell noch nicht im Kader auftauchen kann, nämlich die Tochter von Dennis Undav und seiner Frau Tanja. Die ist erst geboren worden am Wochenende, weswegen er den Samstagabend schnell ins Krankenhaus musste. War dann, soweit ich das informiert wurde, noch Fehlalarm. Er war Sonntagmorgens dann auch beim Training, aber dann Sonntag war es dann endlich soweit und ich hatte diese tollen Momente, dieses Vergnügen ja auch erst vor wenigen Wochen. Ich weiß, wie er sich ungefähr fühlt jetzt gerade. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber 34 Spieler sind's. Ja. Fräulein Undav hin oder her. Sind's zu viele?
Also wir haben ja ein paar Kandidaten, auf die wir noch kommen, die so ein bisschen Streichkandidaten sind. Aber sonst, gerade für eine Champions-League-Saison, gerade für Dreifachbelastungen, wenn du jetzt wie links zum Beispiel, ne, hast du doppelt besetzt, also deinen Flügel doppelt besetzt mit Linksverteidiger und linker Flügel vorne, das überall zu haben, ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Planung, die jeder hat. Ich glaube, jeder Verein hat so am besten überall doppelt gut besetzt zu sein, kriegt man aber nicht immer hin. Jetzt hat der VfB vielleicht mal die Mittel und eben auch die Anreize, damit man Leute kriegt, damit man überall gut besetzt ist. Und deswegen, wir haben ja von IV gesprochen, wer da kommen könnte oder wer noch kommen muss. Selbst da hat man aktuell schon viel, viel doppelt besetzt und holt trotzdem nochmal welche. Also ich glaube, die achten schon sehr darauf, dass es vielleicht wenig Qualitätsverlust gibt, selbst wenn man rotieren muss.
Berlich Vogts hat mal den wunderschönen Spruch gebracht, die Breite ist in der Spitze besser geworden.
Ja? Ich glaube, tiefer geworden.
Tiefer? War es tiefer?
Ich muss es nicht sagen.
Ja, aber gut, dass du, müssen wir nochmal ran. Korrigiert uns gerne in der Kommentarspalte, wo auch immer ihr den Podcast jetzt konsumiert. Wir gucken nochmal. Aber jedenfalls, der Spruch passt da sehr, sehr gut, denn der VfB hat tatsächlich da, also ich finde nicht, dass der Kader allzu groß ist. Es werden ein paar Leute noch gehen, die werden wir nachher auch kurz abhandeln. Die werden irgendwo bei 28, 29 Spielern landen, 30 vielleicht. Ja. Angesichts der Aufgaben, Belastungen, die da vor dir liegen, glaube ich, das kann man schon so verantworten, oder?
Ja, also du darfst ja nicht vergessen, zu den 34 kommen ja noch ein, zwei dazu. Also auf jeden Fall ein Innenverteidiger, vielleicht ein Stürmer. Und also mit 36, bei aller Liebe, das werden sie, glaube ich, nicht machen. Du musst ja danach irgendwann das Training handeln.
Genau.
Aber sie stellen sich auf jeden Fall breiter auf, was absolut richtig und wichtig ist.
Ist der Kader besser geworden? Habe ich letzte Woche den Carlos schon gefragt. Da hat er nur mit "Oh, wow" reagieren können. Aber ich stelle sie nochmal, die Frage.
Ich bleibe meiner Meinung von letzten Woche. Er ist nicht besser, ist immer schwer, weil die Saison nicht gelaufen ist. Ich kann jetzt noch keinen Demirovic mit einem Gerasi vergleichen oder wie auch immer. Aber er ist auf dem Blatt nicht großartig schlechter geworden, würde ich sagen. Und glaube auch in Sachen Personalien und wer beim VfB kicken will, wer Bock auf Champions League hat, wer vielleicht doch schon nach der ersten guten Saison wieder gehen will, ist er vielleicht auch, was das angeht, besser geworden.
Jetzt knecht man David noch. David, auf.
Nein, ich glaube, du musst halt noch warten, wer in der Innenverteidigung kommt für ein abschließendes Fazit. Da war der Adalas an Qualität schon groß. Das musste erstmal ersetzen. Aber ansonsten finde ich, ich habe es ja schon mal angesprochen, es war ganz wichtig, sich breiter aufzustellen für die Saison mit Mehrfachbelastung. Wenn du überlegst, du hättest für Mittelstädt quasi keinen Ersatz gehabt, wenn der mal eine Pause braucht, wenn der mal krank ist oder so, hast immer positionsfremd lösen müssen. Und auf solchen Positionen ist man jetzt wirklich doppelt, fast überall aufgestellt und ganz wichtig.
Wo seht ihr Schwachstellen?
Also man hat ja Keitel geholt. Aber irgendwie ist mir da immer noch ein bisschen wenig im Zentralmittelfeld. Außer ich vergesse da gerade irgendwie ein Elementar, dann gerne reingrätschen, aber.
Kann dir gern sagen, wen du Elementar vergisst, ja.
Atakan, also Karasor, Stiller, Backup Keitel. Und sonst wäre der nächste irgendwie dann wieder bei Beas oder man nimmt halt die Benedetto mit rein.
Ja, oder einen der Streichkandidaten. Der heißt Nate. Aber ja, da ist tatsächlich, also ich sehe es ähnlich. Ich habe da auch ein. Sie haben von Jannik Keitel beispielsweise nichts gesehen, was mich zu dem Urteil verleiten würde, okay, den kannst du sofort reinwerfen und der ersetzt dir einen der beiden, also entweder Atta oder Stiller. Diese Schaltzentrale, die ist schon natürlich das Prunkstück irgendwo auch, ja, weil sie so sehr gut funktioniert und auch wieder weiter funktionieren wird, aber sie hat halt auch keinen doppelten Boden. Ja. Da hast du nicht wirklich dazu gewonnen. Also ist ein vorläufiges Urteil, weil wie gesagt, sind nur die letzten 6 Wochen in der Bewertung. Im Pflichtspielmodus hat man es noch nicht unter Beweis stellen müssen, was da ist oder ob da was ist. Und, aber da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass das sich im Saisonverlauf vielleicht als so ein kleiner Knackpunkt rausstellen könnte.
Wobei du auch gucken musst, es kann sich im Saisonverlauf auch viel entwickeln. Spieler können Schübe machen, wo du es nicht erwartest.
Genau.
Also der Maxi Mittelstädt ist, glaube ich, bis Oktober gar kein Stammspieler.
Richtig gewesen. Ja. Also,
da können sich schon Sachen entwickeln, aber ich gebe dir recht, bisher wäre es gut, wenn keiner von den beiden Sechsern irgendwie ausfällt.
Und sonst haben sie ja Mio einfach mal hinten gezogen, ne? Ins Mittelfeld. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Di Benedetto, aber ist auch noch ein weiter Weg. Aber ja, wenn man jetzt nochmal guckt, wir brauchen nochmal einen rechten Innenverteidiger und legen vielleicht nochmal ordentliche Summe hin für diese Position, für diese Anton-Position, wenn man es so nennen möchte, dann wäre vielleicht echt nochmal irgendwas im Mittelfeld nicht verkehrt.
Wir waren beide in Großasbach, Felix.
Ja.
Und was du da von Samu gesehen hast, das war für eine Drittliga-Truppe und kampfbetontes Spiel war das sehr, sehr ordentlich. Aber Bundesliga-Anspruch hat er nicht gezeigt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es ist sein erstes Spiel gewesen, Pflichtspiel nach diesem Wadenbeinbruch und Syndesmosebandanriss. Also da muss man auch natürlich irgendwo versuchen, ein bisschen einzuordnen und das differenzierter zu sehen. Einer der beiden, über die wir da gerade sprechen, der ist Kapitän geworden. Nehmen wir jetzt hier gar nicht so in aller Breite durch. Wir verweisen gerne auf ein Video, das ihr auf YouTube bei uns sehen könnt, auf unserem YouTube-Kanal. Da haben Felix und ich ein paar Worte verloren zum neuen Kapitän. Und da es jetzt schon ein paar Mal zur Sprache kam, Hoeneß will noch diesen rechten Innenverteidiger unbedingt. Es gibt ein paar Namen, die kursieren. Bela Kotschap, der mit dem gesprochen wurde, der jüngst vor dieser Aufnahme bei der TSG Hoffenheim durch den Medizincheck gefallen ist. Anscheinend, wenn man den Schlagzeilen glauben mag, dann gibt es einen Herrn Badé, Loic, wunderschöner Name übrigens, Loic Badé.
Französisch.
Ich kenne den Spieler gar nicht, was können wir denn zu dem sagen?
Ich kann nur sagen, dass Twitter-Experten sehr glücklich werden mit dem Mann, sage ich mal so. Also es wäre wieder ein teurer Transfer, wenn man liest, dass Sevilla um die 20 Millionen haben möchte, der VfB vielleicht 15 ausgeben möchte. Das wird schon recht teuer werden. Ob man ihn leihen kann, keine Ahnung. Ich glaube, Sevilla möchte gerade auch Einnahmen generieren. Was interessant ist, der war auch bei Olympia dabei.
Ja.
Vielleicht hat der Mio schon ein bisschen mal an die Seite mal angeklopft.
Dann fragt man doch mal einen richtigen Experten. Der war übrigens auch bei Olympia dabei. David.
Aber ich habe Frankreich nicht gesehen. Im Fußball.
Nee, ich kann wirklich, also ich bin da ausnahmsweise mal komplett blind auf der Position da. Ich habe den nie in irgendeiner Form wahrgenommen, bewusst spielen sehen, obwohl er Europapokalsieger ist. Das glaube ich sogar amtierender von 23.
Sevilla ist im Zweifel immer irgendwo Europa League-Sieger.
Nee, halt mal Sevilla. Nee, natürlich nicht mehr amtierender, weil dieses Jahr wurde wieder ein Titel ausgespielt, logischerweise. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Was ich interessant finde, also wenn man sich jetzt mal diese Herrschaften so anschaut, dann scheint das Profil dann doch recht klar zu sein, nachdem man sucht. Rechtsfuß sowieso, eh klar, aber auch eine gewisse Wucht. Jetzt nicht so was Feingliedriges wie Herr Roh, ja, also der schon eher jemand ist, der allein schon von seinem körperlichen Auftreten, auch wenn er sich völlig schonungslos in Zweikämpfe haut und auch mal dann einen Kieferbruch rausnimmt aus so einer Nummer, aber der ist jetzt schon jemand, der jetzt nicht dieses wuchtige Kraftpaket da hinten drin darstellt.
Hat ja auch schon mal außen gespielt, Roh.
Also. Zum Beispiel, ja. Fand ich übrigens, also auch da nochmal kurzes Nähkästchen, Japan-Reise, wohlgemut meinte da zu mir, dass er damit gerechnet hätte, dass aufgrund des Anton-Weggangs und dieser Vakanz auch in der Hierarchie, nicht nur rein sportlich gesehen, Roh da so richtig rein steppen wollen würde. Ja,
was hat halt, Olympia abgesagt dafür, ne?
Hat Olympia abgesagt, genau. Und das ist für sein dafür halt nicht passiert. Kann natürlich noch passieren, aber man hat es jetzt in diesen Wochen der Saisonvorbereitung nicht gesehen. Das kann ich so bestätigen. Nichtsdestotrotz ist das ein Tipptopp-Mann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ohne dass man jetzt nochmal so ein RIV dazu holt, hast du ein richtiges Problem. Im Gegenteil. Also der Kollege hat, glaube ich, hinlänglich bewiesen, dass er in der Lage ist, Bundesliga auf Top-Niveau zu spielen. Ja? Und ich sehe nicht, warum er das nicht weiterhin bringen könnte. Ja? Gut, und vorne? Das ist vielleicht auch noch so eine kleine Schwachstelle. Wenn man nochmal so einen Schritt zurückgehen zu der Position Sturmspitze, du hast Demirovic und dann hast du einen Haufen Streichkandidaten. Und hast einen Castanaras, der bei der zweiten Mannschaft die Buden macht. Wo ist denn bitte der Backup für Herrn Demirovic?
Es ist halt, glaube ich, auch in den Verhandlungen. Jetzt, du schaust nach dem Stürmer, nach Möglichkeit und ist auch sinnvoll, sich da breiter aufzustellen. Aber nicht ganz einfach. Die Spieler sehen ja auch, VfB hat viel ausgegeben für die beiden da vorne.
Ja.
Und normalerweise ist eigentlich klar, dass der Stürmer vorne, wenn der nicht verletzt ist oder krank oder im krassen Formtief gesetzt ist und dass als hängende Spitze auch der Dennis Undav gesetzt ist.
Ja.
Und dann musst du dem Spieler natürlich auch in der Herausfordererrolle eine Perspektive aufzeigen. Das ist schon auch eine Aufgabe in den Gesprächen.
Das ist eine. Wer sie führt, das wissen wir. Na, im federführend der Sportvorstand, aber auch sein Team. Es gibt einige Namen, vielleicht einen so ein bisschen highlighten, das ist der Sportskameramann Broja oder Broja von Chelsea. Allein aus dem Grund, dass in allen Gesprächen, die ich führen konnte mit den sportlichen Entscheidern da unten, ganz häufig immer wieder zur Sprache kam, ja, man kann ja dann auch mal bei Chelsea oder sonst wo bei den Großen auf der Ersatzbank Schirmer Nummer 5, 6 halt da mal gucken, so, ja. Und es ist halt genau das dieses genau Profil, das. Ja. Das ist das Beuteschema. Und ich sage aber auch klipp und klar dazu, ich habe aktuell keinen Stand, der in irgendeiner Form auf irgendwas hindeutet, ja, was da vor dem baldigen Vollzug zu sein scheint. Ja, das ist alles momentan noch in der Schwebe hier und da. Es wird viel gesprochen, viele Namen kursieren, manche werden bewusst gespielt, manche bewusst eher nicht. Es ist so, dass noch, was haben wir heute, der 14., gell? Da haben wir noch also knapp gute 2 Wochen Transferphase. Da wird es noch hier und da recht lustig zugehen, das kann ich jetzt schon versprechen.
Aber es klingt nach RIV, da ist Kohle hinter und Stürmer ist dann Leihpaket.
Das ist das, was wir hören. Richtig, genau.
Ich meine, irgendwann geht das Geld doch aus. Also wenn du jetzt nur mal 15 Millionen für einen Innenverteidiger hinlegst,
also ich
irgendwann
ja hier,
sind die Gomez-Millionen vorbei und da irgendwann ist alles vorbei.
Ich habe ja hier wochenlang den Take gebracht von wegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Undav und Demirovic geholt werden, weil eben all das, was ich in diesen vielen Gesprächen, die wir führen, immer wieder zurückgespielt bekommen habe, eben genau das war. Ja? Also entweder haben sie gepokert, oder mich bewusst auf eine falsche Fährte gelockt oder irgendwo so einen Goldtopf am Ende vom Regenbogen gefunden, mit dem sie dann noch losgezogen sind. Ja, aber ist ja schön, denn schlussendlich sind zwei richtige Qualitätsspieler hier gelandet, auch wenn die ein insgesamtes Paket monetär darstellen, das ich nie für möglich gehalten hätte, dass wir jemals beim VfB Stuttgart über sowas diskutieren. Ja, insofern, mea culpa, passiert. Wen müssen wir noch von diesen 34 aktuell streichen, Männer?
Ja, im Sturm haben wir ein paar, die es nicht so ganz auf das Niveau schaffen. Ein Wahid Fahir, ein Sanko, der schon freigestellt ist für Gespräche. Und dann dahinter noch ein Nartey möglicherweise. Und jetzt fällt mir gerade der vierte nicht mehr.
Luca Pfeiffer,
stimmt. Luca Pfeiffer, KSC-Gerüchte.
Der KSC ist nicht nur ein Gerücht, die sind relativ weit schon. Also haben schon Vorgespräche geführt, soweit ich weiß. Wollen ihn unbedingt haben, wenn auch nur als Backup. Aber können sich das gut vorstellen. Und wer weiß, vielleicht ist Luca Pfeiffer, Freund von mir, sagt immer gerne, der Mann mit den traurigsten Augen von ganz Hohenlohe, ja, das Pendant zu Simon Terodde. Vielleicht kann das nur in der zweiten Liga, wer weiß. Ja. Wir werden es sehen. Ömer Beas haben wir noch in der Verlosung, ja, weil auch da habe ich viel Gutes gesehen, finde ich, in der Vorbereitung. Hat sich astrein präsentiert, gut mitgearbeitet, klaglos seine Rolle genommen, Tore erzielt, wenn er die Möglichkeit hatte. Aber ich glaube, bei der Qualität auch, die da in der Zentrale unterwegs ist beim VfB, ja, also Mio kannst du da nehmen, den Rieder, ja, und.
Endlich mal sichtbar, der Herr Rieder.
Ja.
Endlich mal da.
Er ist jetzt da, richtig, ja. Da wird es schon schwierig für Ömer Beas Spielzeit zu bekommen. Insofern glaube ich, dass man auch da eine Lösung anstrebt, ob das eine weitere erneute Ausleihe ist. Einmal könnte man ihn, glaube ich, noch verleihen, weil er hat Vertrag bis 26, meine ich.
Aber vielleicht auch eine Vorbereitung, eine gute Idee zu verleihen. Also ein paar Ansätze gab es ja schon, vielleicht will man da auch die Hand drauf behalten, so ein bisschen
wenigstens. Und da wird auf jeden Fall noch was passieren. Mo Sanko ist ja, glaube ich, im letzten Transferfenster am letzten Tag noch in die Niederlande verliehen worden.
Ja.
Also das Transferfenster ist noch gut zwei Wochen offen.
Genau.
Die bleiben, also da wird 100 pro noch was bei den 4-5 passieren.
Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt auch mal einen Strich drunter, gehen in die Werbung und blicken dann wie immer auf den Nachwuchs.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir wieder. NLZ-News und Felix und ich, wir waren in Groß-Asbach. Jetzt müssen wir liefern, Felix. Ja, also einmal klar, von vornherein, ihr kriegt einen 90+3 auf der YouTube-Seite von uns. Das habt ihr auch schon ein paar Mal angeklickt von diesem Spiel. Aber es gibt noch ein paar Sachen mehr zu erzählen, glaube ich, oder? Hast du jemals schon so eine Promi-Dichte auf der Haupttribüne erlebt, wie in der Andrea-Berg-Kampfbahn in Groß-Asbach an diesem Sonntagmittag?
In so einer Art Stadion nicht, ne? Also in der dritten Liga nicht. War da fairerweise auch noch selten bis nie im Stadion.
Ja.
Aber das war ein netter Trip. Auch wie gesagt, das 90+3 Video mit deinem klassischen Handtuch.
Ja, ohne Handtuch nicht mehr.
Würde ich
bei diesen Temperaturen nicht mehr. Ja.
Weil nicht anmoderiert, aber das musste man irgendwie würdigen, das schöne Handtuch.
Ja.
Und ja, es war eine schöne Reise dahin. Hier Pressebereich, wir haben euch Instagram gespielt. Wir standen neben VfB-Offiziellen, sag ich mal. Wir standen quasi in den 60-Fans drin, die eher einen durchwachseneren Nachmittag hatten. Wirklich ordentliche Stimmung eben durch die 60er-Fans, vor allem auch in der Arena mit 6.200 waren es, glaube ich, so um den Dreh.
Ja.
Auch ein paar VfB-Fans, die Gas gegeben haben, die hochgefahren sind. Also es war schon echt ein guter Rahmen für die Liga und echt ein Bombenstart. Ne? Ein Punkt in Rostock, Sieg gegen 1860, also Fiedler war zu Recht sehr, sehr happy.
So ist es, die Mannschaft ist angekommen, die Mannschaft hat sich durchaus reif präsentiert. Das ist ja, glaube ich, was natürlich ein Trainer immer freut, denn die Jungs sind ja entsprechend jung. Ich meine, Ja Malanga, der macht sein zweites Spiel auf Profi-Ebene, macht sein erstes Tor und ist ja jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass er in irgendeiner Form nervös gewesen wäre oder die Hosen voll gehabt hätte. Wie es noch in der Vorwoche aus Rostock berichtet worden war, dass die Mannschaft da ein bisschen ein Thema hatte mit der Wucht der Atmosphäre, auf die sie da getroffen ist. Das war jetzt halt überhaupt nicht so. Und das ist schon eine Fortentwicklung gewesen. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet in irgendeiner Art und Weise. Tore wurden schön rausgespielt, auch wenn das Tor des Monats, das wahrscheinlich eine Verlosung sein wird von Dominik Notnagel, natürlich überhaupt kein Torschuss war, sondern einfach nur der Versuch, hier einen Pressschlag mit möglichst viel Wucht zu gewinnen. Dann ist der Gegner halt nicht angetreten und Domi hat trotzdem durchgezogen. Das Ding fällt hinten rein. Kann man alles so machen. Im Endeffekt bleibt für mich nur zwei Dinge. Einmal, der VfB muss schauen, dass er dieses ganze Thema Anreise, Abreise besser organisiert, weil wenn da nicht nur 6.200 insgesamt kommen, sondern 6.200 aus Dresden beispielsweise, dann hast du da echt ein richtiges Problem. So kannst du das nicht machen, nicht nochmal machen. Das war also wirklich Verkehrschaos par excellence. Und das Zweite ist, ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht rübergegangen bin zu ihr und sie gefragt habe nach einem Selfie oder einem Autogramm. Denn sie war natürlich da. Ja? Andrea Berg hat zumindest die erste Halbzeit mit erlebt und komischerweise auf einer anderen Position als sonst, weil da, wo ungefähr, wo wir standen, vor der Reihe an Reporterarbeitsplätzen, zentraler Bereich, Höhe Mittellinie, da sind zwei Ledersessel auf den Armlehnen sind so kleine Messingschildchen angebracht. Uli und Andrea. Da sitzt sie normalerweise. Diesmal war sie auf einer anderen Stelle und ja, vielleicht gibt sich die Möglichkeit nochmal. Dann werde ich ganz sicher den Mut aufbringen und sie fragen.
Das nächste Spiel ist ja wieder Heimspiel, ne? Jetzt ist
richtig, also jetzt Pause. Ist Pause, weil DFB-Pokal, das heißt die dritte Liga pausiert. Danach geht's mit Heimspiel gegen Wien Wiesbaden weiter.
Sonntagabend 19:30,
wenn es ja, Kopf richtig hab. Sexy Anstoßzeit,
richtig
ja.
Richtig schön.
Ja. Und wir schauen weiterhin mit einem sehr genauen Auge drauf, was da passiert. Die Mannschaft hat jedenfalls sich jetzt mal ein Polster geschaffen, dass sie nicht gleich mit dem Rücken zur Wand dastehen wird und sich in aller Ruhe die nächsten Gegnern Aufgaben servieren lassen kann. Das ist so ein bisschen auch für die U19 gerade das Thema. Die sind, während wir hier aufnehmen, David hat gerade noch versucht, das Handy rauszuholen, um zu gucken. Während wir hier aufnehmen, spielen sie in der neuen Juniorenspielrunde gegen den ersten FC Saarbrücken. Die ersten Spiele sehr ordentlich gespielt, stehen gut da. Die Mannschaft von Nico Willig, da läuft auch so langsam, aber sicher die Vorfreude auf Hochtouren in die Champions League, die Youth League damit auch.
Jetzt auch die Pressebilder dazu draußen mit schon Keyword drin, Youth League, Pressefotos und
genau.
Sowas.
Das lässt nicht mehr lange auf sich warten, das Thema. Bin sehr, sehr gespannt, um nicht zu sagen heiß. Und wie es sich so anfühlt mit internationalen Spielen, das testet die U17 gerade, die Mannschaft von Herrn Jungwirth, die sind nämlich in Shanghai bei einem Turnier, spielen dort gegen Hochkaräter internationaler Couleur und auch da kann ich mal ein Lob verteilen, finde ich, an die VfB Medienabteilung, denn ja. Da ist natürlich jemand dabei, ja. Man kann das alles sehr sauber nachvollziehen über die entsprechenden sozialen Netzwerke, aber auch über die Homepage des Clubs. Das finde ich wirklich gut und das war früher echt ein Manko, ja, da hat man die Jugend nicht so intensiv medial begleitet, das ist jetzt richtig gut und macht Spaß, da ein Auge drauf zu haben. Und dann haben wir noch
die Frauen. Das ist dein kein Schlaf Wochenendplan.
Ja, so ungefähr richtig. Ich werde von Leverkusen, wir werden übernachten dort, David und ich, wir sind beide vor Ort, dann fahren wir am nächsten Morgen zurück und ich habe beim Stöckchen ziehen das Längere gezogen.
Lügner, du hast dich freiwillig gemeldet.
Ich habe gedacht, er lässt mir durchgehen. Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet, das ist korrekt. Ich habe mich freiwillig gemeldet und das auch sehr gerne. Ich werde das Frauenspiel begleiten, vor Ort sein, Trainingsplatz 1. Gibt noch Karten, erstes DFB-Pokalspiel der Geschichte dieser Frauenfußballabteilung des VfB Stuttgart. Mit jeder Menge Hochkarätern ausgestattet der Kader. Da hat Sascha Glas richtig gut gearbeitet und sein Team. Auch natürlich Lisa Lang und der Heiko, der Trainer. Ich bin gespannt, ehrlich, was die auf den Platz bekommen. Weil wenn man da wiederum die Vorbereitungsspiele so ein bisschen verfolgt hat, die haben regelmäßig gegen Mannschaften, die höher als sie spielen, sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, das könnte auch gegen Mainz sich so ausgehen, dass da die zweite Runde durchaus drin ist.
Gut, ich meine, es gibt ja von Alex Werde das erklärte Ziel, bis 2026 dann im professionellen Fußball zu sein. Das wäre dann die zweite Liga. Das heißt, diese Saison oder die nächste soll es dann eigentlich auch fast schon hochgehen. Und die Ambitionen merkst du natürlich dann auch in der Mannschaftsqualität.
So sieht's aus. So sieht's aus. Und wenn wir schon bei Cup-Wettbewerben sind, dann gehen wir doch gleich zum nächsten. Samstagabend. David, warum hat der Supercup in Deutschland so eine geringe Popularität?
Das ist eine gute Frage, muss man ein bisschen ausholen. Also wenn wir jetzt mal links und rechts über den Tellerrand gucken, England oder Spanien oder so, hat dieses Duell, in der Regel spielt ja der Meister gegen Pokalsieger, eine Riesenbedeutung. Es geht um den ersten Titel. Als Pep Guardiola 2013 nach München kam, hat er sich erstmal umgucken müssen, als er festgestellt hat, dass dieses Spiel eigentlich nicht den Stellenwert hat. Hier in Deutschland ist es so, dass es eigentlich als besseres Vorbereitungsspiel, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen.
Durchgeht.
In der Bewertung, also das.
Ja, ja, genau, ja. Völlig ja. So, ja, ja.
Ja. Und? Das ist dir zu wenig, nehme ich an, oder?
Also ich finde, es ist so oder so einfach, es geht um Titel. Und gerade als VfB Stuttgart hat man auch nicht ständig die Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Und du hörst eigentlich an den Aussagen von Spielern und Verantwortlichen raus, dass die das Ding schon einigermaßen ernst nehmen und da auch ja. Die Chance sehen, ja. Was auf die eigene Visitenkarte zu kriegen.
Also das kann man definitiv so unterstreichen. Ja, das hat mir sowohl Atta gesagt, den hört ihr, geht ihr 2 Podcast-Folgen im Feed zurück, da könnt ihr ihn im O-Ton hören, war zu Gast. Hoeneß hat das mehrfach zum Ausdruck gebracht.
Mirovic bei Mirovic,
ja, da könnt ihr auch euch schon mal freuen, in der am nächsten Morgen, also jetzt ist ja Donnerstagabend, ihr hört nochmal natürlich den Podcast sofort, wenn er rauskommt. Wenn ihr am Freitagmorgen bei uns vorbeischaut, dann findet ihr dort ein Exklusivinterview mit Ermedin Demirovic. Da ist auch natürlich nochmal darüber gesprochen worden, logischerweise. Und bei den Spielern Verantwortlichen, bei den Leuten in und ums Team rum ist das ganz anders als eben in der öffentlichen Betrachtung, was dieses Spiel angeht. Ja, finde ich schon interessant. Wie es in Leverkusen ist, weiß ich nicht, aber beim VfB ist es definitiv so.
Ich glaube, du hättest jetzt halt von DFL-Seite eine Riesenchance gehabt, das Ding aufzuwerten, wenn du es einfach nach Stuttgart gegeben hättest.
Ja.
Und dann wäre es vom Rahmen, von der Kulisse, von der Lautstärke einfach was anderes gewesen. Du konntest in Leverkusen, wenn ich es richtig gesehen habe, die Woche noch Einzelrestkarten kaufen.
Freier Verkauf.
Freier Verkauf. Und Karten sind nicht so teuer. Die teuerste, glaube ich, 55 Euro.
Und das sind 30.000er Stadion, das
nicht
voll wird.
Ich finde es in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert, dass Alex Wehrle noch relativ humane Aussagen getroffen hat, als die Entscheidung fiel. Ja, von wegen, natürlich hat er sein Unverständnis geäußert, ja. Aber ich will nicht wissen, wie es da intern hinter verschlossener Tür zuging. Und dann muss es ja komplett geknallt
so
haben.
Weil so als Goodie-weise Meister worden, ungeschlagen und Pokal und schieß mich tot. Ja,
und es ist seitdem, glaube ich, nicht abgeklungen, ja, das Unverständnis. Nicht nur bei Herrn Wehrle, sondern generell. Auch wir müssen jetzt natürlich darüber sprechen. Das ist ja, also wie du sagst, David, du hättest es jetzt so aufwerten können. Und dann machst du eben sowas. Dann brauchst du dich halt nachher auch nicht wundern. Ja, bei allem Hype, den wir hier gerade versuchen zu produzieren. Eine Sache ist schon, finde ich, die man definitiv kritisch sehen kann oder sehen muss, ist halt die, dass quasi ein anderer Wettbewerb darunter leiden muss. Ja, das war letztes Jahr ja großes Thema, als Bayern gegen Leipzig gespielt haben und dann dadurch 2 Pokalspiele teils wochenlang warten mussten auf ihre Durchführung, woraufhin alle anderen, die sich schon qualifiziert hatten für die neue Runde, auch warten mussten. Das geht so eigentlich nicht. Das musst du anders lösen. Dann geh halt 3 Tage vor, ja, oder 4, was weiß ich, spiel das Spiel am Mittwoch, Dienstagabend, irgendwas unter der Woche, fertig, keine Ahnung. Oder
so machen sie es, glaube ich, auch in England, da wurde es ja schon gespielt, Man City, Man United, ewig vor dem Premier League-Start. Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen stört an dem Pokal, weswegen auch die Fans wahrscheinlich nicht kommen, weil sie den Pokal an sich so ein bisschen Mickey-Maus-Trophäe sehen, ne?
Ja.
Ist ja eben selbst überlassen, wie er den Pokal Kirmes-Cup empfindet.
Haben die Ultras genannt. Ja.
Und dafür musst du dann jetzt nach dem Freiburg-Spiel am Dienstagabend nach Preußen-Münster schon halt schön dein Pokalwochenende irgendwie zu nehmen. Also die Ansetzung ist nicht das Gelbe vom Ei.
Und Preußen ist halt auch, also Münster ist halt auch ein Ground, den hätten, glaube ich, viele gerne gemacht. Ja, da kommst du auch nicht alle Tage hin. Schönes Oldschool Oval ohne Dach und tralala. Ja, das ist halt schon auch irgendwie cool. Ne?
Was für mich jetzt rausrettet, ist halt, dass der VfB mitspielt. Also an sich, letztes Jahr war es, glaube ich, ja Bayern-Leipzig und so Geschichten, da brauche ich den Cup an sich auch nicht großartig. Aber wenn du teilnimmst, einen Pokal gewinnen kannst, gerade mit dieser Historie von mir aus auch noch gegen Leverkusen, mit diesen knappen Spielen, nie einen Sieg und sowas, die Ungeschlagenen schlagen, dann 100%, da geht auch jeder Fan, der dann mit hinreist, mit Motivation hin, auch wenn, wie gesagt, die organisierte Gruppe nicht kommt oder Gruppen nicht kommen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, ist schwierig zu bewerten. An sich, ich brauche das Spiel an sich, glaube ich, nicht. Wenn es nicht da wäre, würde es mir nicht auffallen. Aber wenn es da ist, wenn der VfB teilnimmt, eine Trophäe gewinnen kannst, die Saison nochmal vergolden kannst, das hat er mir so ein bisschen auch wehgetan oder gefehlt letzte Saison, dass du eben keinen Pokal in der Hand hattest oder irgendwas in der Hand hattest, halt obwohl es zweiter Champions League, ja, aber halt nichts Greifbares, deswegen habe ich, es kribbelt auch schon tatsächlich langsam für Samstag, bin auch in Leverkusen.
Silverware, deswegen, will der Felix will die,
ja, so Saison, musst du auch mit haben, ne? Du musst ja was in den Schrank stellen können für die Saison, naja, außer halt ein Champions League Ticket. Deswegen habe ich da schon durchaus Bock drauf, aber ich kann schon jeden verstehen, der den Pokal jetzt nicht für so ernst.
Ich bin tatsächlich auf das rein Sportliche wirklich am meisten gespannt. Ja, also ich kann Leverkusen gar nicht einschätzen, auch nicht aufgrund ihrer personellen Entscheidung, die sie getroffen haben im Sommer oder über den Sommer. Dann diese Tar-Thematik, die da immer noch vor sich hin wabert und nicht entschieden ist. Dann habe ich den VfB gesehen, der, wir haben es eingangs besprochen, sehr, sehr scharf unterwegs zu sein scheint. Ja, also die sind richtig spitz. Ja. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Vielleicht nachher auch gar nichts, vielleicht wird es echt eine Luftnummer. Ja, wir werden sehen, wir werden es am Samstag für euch entsprechend begleiten und aufarbeiten. David und ich, wir werden vor Ort sein und bieten euch das übliche Programm, das ihr sonst so kennt, rund um einen Bundesliga-Spieltag, wie sonst auch. Ne?
Genau.
Personelle Lage, unklar haben wir hier stehen, ja, weil einfach die Pressekonferenz noch nicht gelaufen ist. Die ist, wenn ihr jetzt diese Folge hört, so natürlich schon gelaufen. Aber dennoch können wir, glaube ich, so ein bisschen potenzielle Startelf uns mal angucken. Ja, zwei Plätze sind eine, haben wir vorher schon sicher vergeben, Silas. So. Und glaube ich auch bei Sportkamerad Nübel müssen wir nicht diskutieren. Ja, und dann gehen wir mal, fangen wir links hinten an. Mittelstädt oder Krätzig?
Ist auch schwer zu bewerten, ne? Weil die Nationalspiele zurückkamen, hatten jetzt eine Woche. Ich würde es wahrscheinlich fast beim eingespielteren Krätzig-Deal lassen tatsächlich, aber ich bin auch nicht im Drängen dabei.
Ja, da zeigt sich so eine Grundsatzfrage, die sich noch auf vielen Positionen stellen wird. Jetzt für Samstag, sind die schon so weit, die jetzt seit 10 Tagen im Training sind? Oder setzt du noch auf die, die jetzt halt über die letzten Wochen schon vor dem Saft waren? Wird spannend.
Ich glaube, dass alle keine Rolle spielen werden, die bei der EM waren oder bei Olympia. Ja, also Mio ist ja jetzt auch schon wieder im Training. Also ich schätze, keine Rolle im Sinne von Rolle für die Startelf, logischerweise. Also Mittelstädt, Führig, Rieder, Sergio, Milo. Oder Mio, muss man. Ne? Ich fange schon wieder an, Probleme zu bekommen bei der Aussprache.
Zählen wir Undorf mit rein? Weil das ist natürlich auch die Frage von vielen Fans, auch das nochmal im Nachgang Athletik Bilbao war natürlich Wahnsinn.
Würde ich fast auch, weil Hoeneß den Herrn Lebeling sehr, sehr gerne hat. Und auch wenn er jetzt gegen Bilbao beispielsweise gezeigt hat, dass diese hängende Spitzerrolle auf der 10 nicht so sein Ding ist, wird er ihn, glaube ich, spielen lassen. Allein wegen der Wucht, wegen dem Speed, wegen der Tiefe, die er bekommt, ja, durch Lebeling. Und du hast natürlich auch das, darf man nicht unterschätzen. Ich meine, ihr habt ja alle, die ihr dieses Spiel verfolgt habt, gesehen, was passiert ist, als sich Herr Undorf ein Warmmachleibchen ausgezogen hat. Was denkst du, wie sich das gestaltet, wenn du in Leverkusen plötzlich den zum Warmlaufen schickst oder von der Bank bringen kannst, da wird er da die Decke abheben von der Schüssel.
Es ist ja nie ein Fehler, wenn du was nachlegen kannst.
Richtig.
Auf zig Positionen.
Klar. Und du hast ja nicht nur Undorf, mit dem du nachlegen kannst. Du hast Führig, du hast Mittelstädt, du hast Rieder, du hast Mio, du hast Sergio. Also du kannst da richtig was von der Bank bringen. Und da sitzen ja auch noch ein paar, also so jemand wie Herr Woltemade, den ich eigentlich in der Startelf gesehen hätte gegen Bilbao, so war mein Gefühl aus den Eindrücken, die ich hatte, der hat auch gezeigt, dass er, hat Carlos letzte Woche so schön gesagt, mehr ist als nur eine Versteigerung in der Breite, der kann auch in der Spitze
Stand tatsächlich auch einmal
eine
richtig
sein. Ja. Ja, bin sehr, sehr gespannt. Wir haben euch unser Programm zum Spiel, ja eigentlich schon gerade eben vorgekaut. Am Sonntag dann gibt's DFB-Pokal-Fokus. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Housekeeping kommen, gehen wir noch einmal kurz in die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Da sind wir wieder. Felix, willst du gleich mal mit der heißesten News im Housekeeping-Sektor um die Ecke kommen?
Was ist die Frage? Wir haben ja zwei recht heiße News, aber ich glaube, du meinst schon die 300. Folge.
Nee, ich meine tatsächlich deine Spielleiterrolle im Tippspiel im Neuen. Ja?
Ja, wir werden ein Tippspiel anlegen in Kicktipp.
Richtig.
Mit das inflationärste genutzte Tippspiel aktuell.
Marktführer, richtig.
Versuchen da den Spaß, glaube ich, nur auf den VfB zu drehen, auf Bundesliga, Pokal, Champions League, soweit es möglich ist, mit euch als Community. ein bisschen fröhlich vor sich hin tippen. Nicht nur wir hier im Podcast-Chat über Insta-Story, euer Privatduell da letzte Saison. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gewonnen hatte, aber war auf
Christian,
jeden Fall knapp.
Leider.
Christian
ich knapp. Leider. Ja. Ich erinnere mich bitte nicht dran.
Das heißt, da ist jemand motiviert fürs Tippspiel.
So sieht's aus. Also, wie gesagt, nächste Woche ein bisschen mehr dazu. Dann gibt's auch wahrscheinlich gleich einen Link zu einer Anmeldung. Ja, wir werden ein Tippspiel aufsetzen. Ihr könnt gegen uns spielen. Wir spielen mit realen Namen mit. David natürlich auch gerne. Hiermit eine Einladung ist ausgesprochen.
Nehme ich an.
Wir spielen alle VfB-Pflichtspiele durch. Das heißt, es gibt dann immer logischerweise unseren Tipp hier schon in der Sendung, aber dann eben auch in einem Spiel mit euch für das jeweilige Pflichtspiel, das ansteht. Und man wird sich umschauen, was da noch an Preisen und sonst was alles kommt. Wie gesagt, noch sei nicht zu viel verraten. Aber wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch mitspielen. Und schlussendlich wart ihr diejenigen, die es initiiert haben, weil wir haben über die letzte Saison hinweg so viele Zuschriften bekommen. Ob das jetzt über eine Kommentarspalte war, über eine E-Mail oder auch der Kontakt mal auf der Straße oder so. Und überall hieß es, hey, lass uns doch zocken irgendwie. Ja. Und jetzt gehen wir diesen Weg. Es ist kostenfrei, logischerweise. Kostet euch nichts, die ganze Nummer, auch klar. Außer Spaß und dabei sein und vielleicht was gewinnen. Gibt es keine Haken sozusagen, ja, für euch. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir eine Runde zusammenkriegen in einer gewissen Stärke. Wir haben mal 300 Plätze für euch klargemacht und können natürlich jederzeit noch reagieren, wenn die so schnell weg sein sollten, dass wir dann aufstocken. Wir werden sehen.
Kann doch jeder problemlos neben seinem privaten Tippspiel mittippen. Es sind nur die VfB-Tipps. Hier braucht keiner Hoffenheim-Doppeltippen. Also.
Genau. Und die 300 ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja, wie gesagt, die 300. Folge in 2 Wochen und ich will nur einen klitzekleinen Teaser loswerden. Stuttgart International könnte ein Thema werden bei dieser ganzen Geschichte. Mehr gibt's erstmal nicht zu sagen, aber ich würde euch wirklich bitten, markiert euch diesen Termin. Es wird der 28. sein, der Mittwoch, ein Tag vor der Champions League Auslosung. Ja, ein Tag bevor die Gegner für diese Champions League Saison vom VfB feststehen, wird eine Folge rauskommen, die sich gewaschen hat. Das können wir jetzt schon mal sagen.
Zwischen Pokal und erstem Heimspiel.
Richtig.
Da geht's richtig rund.
Ansonsten, ihr kennt die üblichen Verdächtigen, die wir jetzt hier runterhauen. Newsletter, der diese Woche wiederkommt. 8000 Leute haben ihn abonniert. Insta, Facebook, X, YouTube. WhatsApp, schöne Umfrage übrigens gemacht, auch da findet ihr noch Bezug zum Karasor-Video, Umfrage gemacht, was ihr denn davon haltet zu dieser Entscheidung, mit der Sebastian Hoeneß sich sehr lange hat bitten lassen. Ja, ja, wie immer gilt, lasst uns Sterne da, wo auch immer ihr das findet, Daumen hoch, Daumen runter auch gerne, Zeigefinger, Mr. Hanky, wir nehmen alles.
Aubergine.
Ja, und herzlichen Dank einfach dafür, dass ihr uns über so viele Kanäle verfolgt und das gerne konsumiert, was wir so für euch produzieren. David, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, Dito.
Wir freuen uns auf Samstag. Bleibt also auch da natürlich dran an den sozialen Netzwerken. Gibt es immer so ein bisschen Einblick auch in unseren Arbeitsalltag, wenn wir unterwegs sind. Und Felix, an dich gilt natürlich auch. Dankeschön, hat
sehr
Spaß
gerne
gemacht. Das war die 298. Wir hören, sehen uns vielleicht auch nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.
Podcast-Stadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.